Die Zeitschriftenbranche ist optimistisch. Print sei back, wurde fast markig bei den Zeitschriftentagen des VDZ verkündet. Aber mögliche Gratis-Apps der Öffentlich-Rechtlichen sind nach wie vor eine Gefahr für die Zeitschriftenverleger und auch Google. Fair Search, riefen sie aus, also keine Tricksereien bei der Suchmaschine. Google würde nämlich Ergebnisse zum eigenen Gunsten manipulieren. Verleger Hubert Boder und VDZ-Präsident nennt die Quelle für die Sorge.
Die Studie, die der Edelmann von Harvard vorgelegt hat, und er hat ja ein Stichwort reingegeben und das kam Google Health, und er hat dann das Stichwort nur durch ein Komma verändert, sodass der, sagt er, der von Google manipulierte Algorithmus nicht mehr griff und es kamen ganz andere Suchergebnisse. Und das ist, ich glaube, das wird ein Fall sein, der jetzt seine Runde macht. Der wird heftigst erörtert. Das hat niemand für möglich gehalten, dass es so etwas gibt wie ein Darkroom, wo man sich überlegt, wie man diese Ergebnisse verändern kann. Also Edelmann, Harvard, alles drin.
Okay. Zweite Frage mit den Apps noch ganz kurz. Seit den Münchner Medientagen haben ja ARD und ZDF gesagt, sie wollen dieses Geschäftsmodell der kostenlosen Apps überdenken. Haben Sie dafür schon positive Signale?
Ich denke, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine vernünftige Regulierung finden, die sich in Größenordnungen bewegt, wie die der Verlage. Also ich glaube nicht, dass sie hier ausscheren werden. Okay?
Gut, danke.
Hubert Boder, er ist der Präsident des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger seit 1997. Und auf diesem Kongress wurde natürlich danach gesucht, was den Zeitschriften weiterhin Strahlkraft verleihen kann. Es wurde aber auch diskutiert, zum Beispiel über Glaubwürdigkeit. Und die war gerade in dieser Woche etwas angekratzt. Natürlich passiert das des Öfteren, dass Falschmeldungen rausgehauen werden, wie man so im Journalistenjargon sagt, oder dass Ungenauigkeiten passieren. Aber hier war es ein gefaktes Interview mit Michael Douglas und seiner Krebskrankheit. Das wurde vor allen Dingen auch im Neven Dumont Schauberg Verlag in mehreren Zeitungen allerdings, also nicht Zeitschriften, das ist ein anderer Verband, Zeitungen publiziert. Aber dennoch wurde dieser Fall zitiert in einer Diskussionsrunde, und ich fragte Rüdiger Ditz, er ist Chef von Spiegel Online, ob das nur einfach nur mal wieder eine Panne war, so wie vielleicht auch der Medienfälscher Born, den wir ja noch bei Stern TV in Erinnerung haben, der mehrere gefakte Beiträge dort unterbrachte, ob das einfach auch, vielleicht sei auch noch Kummer genannt in der Süddeutschen Zeitung, oder auch das, was man unter Borderline-Journalismus versteht, also dieses grenzwertige Verhalten mit Wahrheit umzugehen und so zu tun, als könnte es gewesen sein, ohne aber seine Karten aufzulegen, ob das jetzt, wie gesagt, nur einfach eine Panne war oder ob das System hatte.
Ich glaube, unsere Branche ist davon nicht geschützt, dass uns immer wieder so etwas passieren kann. Man muss eben einfach aufpassen, das ist natürlich jetzt ein ganz herausragendes Beispiel, oder Tom Kummer damals, Süddeutsche. Sowas passiert einfach. Es gibt immer wieder sozusagen diese Ausreißer. Fehler passieren eben einfach. Und das ist in diesem Fall auch so gewesen. Und ich will bestimmt nicht Neven Dumont unterstellen, dass das bei denen immer wieder passiert. Sie sind jetzt einmal reingefallen, haben Pech gehabt, dann eben sozusagen auch noch über die ganze Gruppe verteilt. Zeigt uns nur, wir müssen immer wieder aufpassen. Wir dürfen einfach nicht nachlassen in unserer Achtsamkeit und Aufmerksamkeit.
Also könnte man sagen, das kann jedem passieren in der Branche, weil der Druck, der da ist, doch exklusives Material rauszuhauen, so groß geworden ist, dass man sich davor nicht schützen kann?
Gut, das ist ja jetzt ein bisschen ein anderer Fall mit einem Interview. Natürlich müssen wir aufpassen, dass die Medien... Vielfalt hat natürlich zu einer neuen Rasanz geführt. Daran sind die Online-Medien natürlich beteiligt und Spiegel Online sicherlich auch sehr. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir unsere Glaubwürdigkeit nicht dadurch verlieren, dass wir zu schnell werden. Deshalb geht es zum Beispiel bei uns nicht mehr darum, der Erste zu sein, sondern der Erste zu sein, der es dann auch richtig hat.
Das ist ja interessant, weil ich das von außen anders sehe, dass Sie immer sehr schnell sind. Was haben Sie denn für Ressourcen, um dennoch schnell zu sein?
Naja, zum einen haben wir verhältnismäßig erfahrene Redakteure. Wir haben eben auch ziemlich viele 100 Redakteure. Das heißt, wir haben eben Experten auch bei uns in der Online-Redaktion, die sich in ganz bestimmten Bereichen eben sehr gut auskennen. Wir haben natürlich das Netzwerk des kompletten Spiegel und die Spiegel-Dokumentation dahinter. Und wir nutzen all diese Ressourcen, um anhand von Plausibilität, aber eben auch von Fachwissen dann zur Einschätzung zu kommen und sagen, so, ja, wir glauben an diese Geschichte und deshalb machen wir sie jetzt auch. Also, oder an diese Nachricht. Bei Geschichten läuft das natürlich sowieso ganz anders. Also wenn man selbst eigene Geschichten generiert, dann hat man genügend Zeit zu recherchieren und eben auch zu Fact-Checking zu betreiben.
Ihnen wurde hier auf diesem Zeitschriftenkongress bescheinigt, dass Sie zu einer sehr meinungsstarken Marke gehören, dass die sogenannten Social Media gar nicht so mächtig sind, wie sie vielleicht in der Wahrnehmung sind, sondern dass eben Sie als konservative, klassische Printmarke, die auch online unterwegs ist, hier Themen setzt. Ich nehme mal an, das ist Ihnen schon bewusst, dass viele von Ihnen abschreiben und dass Sie immer sehr oft zitiert sind. Aber spüren Sie die Verantwortung bei der Themenauswahl?
Natürlich. Wir haben, das sage ich meinen Leuten auch immer, wir haben einen ungeheuren Wumms da draußen. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Deshalb, wir sprachen eben drüber, man muss sich schon verhältnismäßig sicher sein, erstmal, was ist überhaupt eine Geschichte, eine Nachricht? Steigen wir da auf? Lohnt es sich überhaupt zu recherchieren und so weiter und so fort? Und wenn man sie dann veröffentlicht, muss man sich eigentlich sicher sein. Als Spiegel Online musst du sagen, ja, das ist so. Nun haben wir zugegebenermaßen das große Glück im Internet, das gilt nicht nur für Spiegel Online, sondern grundsätzlich, unsere Fehler zu korrigieren, und wir gehen eben mit unseren Fehlern, wenn wir sie machen, und das kommt natürlich auch laufend vor, gehen wir sehr offensiv um, das heißt, wir korrigieren sozusagen im Text selbst und weisen die Leser auf unsere Fehler hin. Das ist ein sozusagen das diese Meinungsmacht zu haben, ist ein Fluch manchmal, die sie dann im Zweifel auch korrigieren zu können, wenn man falsch liegt, auch ein Segen dadurch, dass unser Medium das überhaupt zulässt.
Können Sie da ein Beispiel vielleicht nennen? Was Ihnen besonders peinlich war oder wo Sie gesagt haben, naja, Gott sei Dank haben wir das gemerkt?
Eins ist ja richtig durch alle Mediendienste gegangen. Wir haben ja unserem guten Verteidigungsminister, damals noch Wirtschaftsminister, mal einen Vornamen zu viel angedichtet. Durch fehlerhafte Recherche, gut, das ist nun eigentlich lässlich, ja, aber war eben sehr augenfällig. Und das sind natürlich so Sachen, das ist einfach ärgerlich, aber eben durch eine redaktionelle Anmerkung dann auch schnell zu retten.
Es geht nicht nur darum, exakt zu sein, sondern das richtige Thema zur richtigen Zeit anzuschieben oder vielleicht auch die Macht, die Sie haben als Journalist, so einzusetzen, dass Sie Wirklichkeit beeinflussen. Gibt es da so die Verlockung, mit Themen den Gang der deutschen Geschichte zu verändern?
Oh, das halte ich für maßlos übertrieben. Das können wir nicht.
Oh Gott, also der Prinz Spiegel hat es ein paar Mal bewiesen. Ich erinnere zum Beispiel an die Barschel-Affäre.
Naja gut, aber das sind natürlich komplett journalistische Reflexe. Du hast eine Geschichte, du bist überzeugt davon, du weißt, dass irgendwas schief läuft, komplett schief. Barschel ist natürlich ein herausragendes Beispiel dafür. Und dann kann man daran nicht vorbeigehen, ob das der Spiegel oder sonst wer gewesen wäre. So eine Geschichte kann man einfach nicht ignorieren. Und da kann man nicht sagen, Gott, vielleicht verändere ich die Geschichte. So weit denken wir da doch gar nicht. Wir merken, dass in einem ganz zentralen Bereich irgendetwas komplett aus dem Ruder läuft. Und dann ist das für einen normalen Journalisten berichtenswert. Und natürlich hat der Spiegel dann noch einen Vertrauensvorsprung, dem nimmt man das ab. Der hat auch die Kapazitäten, so etwas bis zum Ende durchzurecherchieren. Aber da geht es nicht um Geschichte, sondern da geht es einfach zu sagen, was wirklich ist und was da draußen passiert ist. Und das machen wir eben.
Wie machen Sie es in Zusammenhang mit dem Printspiegel? Wenn es irgendeine investigative Geschichte gibt, wo man sagt, man kann eigentlich nicht warten, müsste aber, um die Marke des Printspiegels zu stärken, gibt es da so ein Hauen und Stechen um die Geschichte dann letzten Endes?
Wir haben eigentlich gar nicht so dieses Prinzip. Unser Prinzip ist, also den Print zu stärken. Wir haben das Prinzip Spiegel first, also nicht online first oder Print first oder TV first, sondern die Marke Spiegel an sich muss erkennbar sein. Und agieren wir bei online, so agieren unsere Chefredakteure bei Spiegel. Wenn wir eine hochexklusive Geschichte haben, dann teilen wir unser Wissen, und die Spiegel-Chefredakteure versuchen natürlich, die Sachen ins Heft zu kriegen. Wenn sie verbrennen, kriegt online das, und umgedreht ist es natürlich genauso.
Rüdiger Ditz, er ist Chef von Spiegel Online, und vielleicht ganz interessant, den Wahrheitsgehalt habe ich jetzt noch nicht überprüft. Streit im Ersten tickert gerade Spiegel Online auf der Seite spiegel.de. Nach Informationen des Spiegel wollen mehrere ARD-Intendanten den letzten Primetime-Sendeplatz für Dokumentationen Redaktionen streichen zugunsten des Polit-Talkers Plassberg. Der Unmut wird hier artikuliert. Sie können das nachlesen, wie gesagt, unter spiegel.de. Und im nächsten Medienmagazin versuche ich dann, valide Informationen zu bekommen. Das war das Medienmagazin vom 20. November. Im Podcast dann etwas, was ich Ihnen am Anfang der Sendung versprochen hatte. Leider passt es nun nicht mehr hinein, zum Verhältnis zwischen Politikern und Journalisten, was man auch gern als Hassliebe bezeichnen kann. Lassen Sie sich überraschen. Tschüss und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden und jetzt vor allen Dingen Olli Massev zuzuhören bei der Dancehall. Tschüss.